Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird auch diese Sonderfolge von unserem lieben Pascal Riedel, der auch in der Vorweihnachtszeit seine Zeit opfert, um euch das Ganze hier in einigermaßen akzeptabler Soundqualität darzubieten. Dazu schon mal vielen, vielen Dank an Pascal. Kannst jetzt rausschneiden oder drin lassen, da bist du ja der Herr darüber. Und ihr habt es eingangs schon gehört, Sonderfolge steht heute an. Und zwar gab es eine Herren-WM, die in Malmö gespielt wurde. Und ich war vor Ort, Jan hat von zu Hause fleißig Livestream geguckt, wir haben uns auch schon mehrfach darüber ausgetauscht und dachten, wir können das Ding jetzt hier nicht einfach so sitzen lassen bis zu unserer nächsten regulären Folge, sondern bieten euch noch ein bisschen was darüber hinaus auf die Ohren. Und Jan, führ uns gern rein.
Ja, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze etwas einfach strukturieren, und zwar, dass wir uns einerseits mit der WM als Event auseinandersetzen, also wie die Organisation lief, wie die Mediengestaltung aussah, was man letztendlich aus dieser Veranstaltung auch lernen kann. Wir reden dann natürlich sehr viel auch über die deutsche Mannschaft, über die Leistungen, über den ganzen Weg durchs Turnier und auch vielleicht über die Ansprüche, die das Turnier letztendlich für die Zukunft bereithält. Und wir schauen uns natürlich auch das internationale Teilnehmerfeld an, weil ich glaube, was man auf jeden Fall über dieses Turnier sagen kann, ist, dass es, glaube ich, noch nie so eng und so spannend war wie bei dieser vergangenen Weltmeisterschaft in Malmö.
Das stimmt auf jeden Fall. Wobei, da müssen wir jetzt direkt ein bisschen spoilern, ne? Wir haben uns ja, glaube ich, am Freitag der WM, das war, glaube ich, nach den Viertelfinals, haben wir uns darüber ausgetauscht, boah, könnte das die spannendste, beste Fragezeichen WM aller Zeiten werden. Und ich glaube, wir waren da gerade in dieser Euphorie-Geschichte von wegen alle Ergebnisse so eng, alles so spannend, dass wir gesagt haben, ja. Und am Ende waren die Platzierungen und Ergebnisse dann doch größtenteils so ein bisschen, wie man es gewohnt ist. Oder siehst du das anders?
Nein, also die Reihenfolge, die ist dann vielleicht nicht so ganz überraschend, beziehungsweise, naja, also es war jetzt das zweite Mal seit 2012, beziehungsweise das erste Mal seit 2012, dass eine der Top-4-Nationen im Grunde die Halbfinals nicht erreicht hat. Also das ist ja immer schon mal ein Zeichen, dass es was Besonderes gab. Andererseits, ich glaube, das Spannende an der WM jetzt wortwörtlich gedacht, war ja gar nicht so sehr, dass die Reihenfolge irgendwie durcheinander gewürfelt wird, sondern eher, dass es eben nicht mehr diese verrückten, viel zu hohen Endresultate gibt. Und ich glaube, gerade die, das ist ein Unentschieden der Schweizer gegen die Norweger in der Gruppe oder natürlich dann eben diese überragende Leistung des deutschen Teams gegen die Schweden, wo im Grunde das 2-2 im dritten Drittel fiel und die Schweden plötzlich gegen Deutschland schwitzen mussten. Also ich glaube, das waren so Erfahrungen, die kennen wir aus der Vergangenheit nicht. Aber wir werden ja im Laufe des Podcasts auf diese sportlichen Aspekte mit sicher nochmal eingehen. Ich würde vielleicht jetzt dich mal fragen, weil du bist der eine von uns beiden, der tatsächlich den Weg nach in den Norden gewagt hat. Mich hat eine Grippe flachgelegt. Ich klebte im Bett, auch wortwörtlich, und starrte auf die Wand, wo mein Beamer die ganzen spannenden Spiele projiziert hat. Aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen so einen kleinen Erfahrungsbericht mitgeben, wie die WM auf dich gewirkt hat, ob es vielleicht so Sachen gab, die dich überrascht haben, was ist so hängen geblieben?
Ja, also ich kann das ganz gerne einigermaßen versuchen zu beurteilen. Ich muss tatsächlich aber ergänzend, beziehungsweise vorweg muss ich sagen, dass es tatsächlich meine erste Herren-WM war. Also dafür, dass ich ja schon seit irgendwie, was weiß ich, mittlerweile 15 Jahren oder noch länger im Floorball unterwegs bin, ist es irgendwie ein ganz amüsanter Fakt, dass ich es noch nie zu einer Herren-WM geschafft habe. Ich war schon bei diversen WMs, also ich glaube insgesamt war es meine siebte oder achte oder sowas in der Richtung, aber das meiste war halt einfach im Jugendbereich. Also ich glaube, ich war bei 4 oder 5 U19 Herren-WMs, ich war bei 1 oder 2 U19 Damen-WMs und ich war bei der Damen-WM 2019 in der Schweiz. Aber es war tatsächlich meine erste Herren-WM. Die Herren-WMs sind ja immer noch mal ein bisschen größer als die Damen-WMs und deutlich größer als die Jugend-WMs. Ich hatte aber trotzdem nicht so richtig den Vergleich. Also es war auf jeden Fall die größte von den WMs, die ich bisher so besucht habe. Ich kann jetzt aber nicht sagen, war es irgendwie größer als Zürich 2022 oder gut 2021 in Helsinki, da war noch Corona, das ist sowieso wahrscheinlich so ein bisschen außer Konkurrenz, aber Ich habe das Gefühl, der Maßstab für eine WM ist in letzter Zeit eigentlich immer Prag 2018 gewesen. Also da höre ich immer nur davon, wie alle da sehr, sehr, sehr positiv davon berichten. Mhm. Und ich habe da eben, also ich habe da keine Referenz. Ich kann nur sagen, wie ich es jetzt für mich erlebt habe. Und für mich war es auf jeden Fall eine super, super coole Veranstaltung. Mir haben die beiden Arenen richtig gut gefallen. Also die Malmö Arena ist einfach eine tolle Halle. Mit diesem riesigen Videowürfel da unter der Decke, der auch echt, also der auch richtig, richtig gute Qualität hat, muss man sagen. Es gibt ja manchmal auch so Videowürfel, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, zum Mediamarkt gefahren, haben nochmal kurz 4 Bildschirme unter die Decke geklatscht, wo man sich dann so denkt, gut, hätte man auch lassen können oder vielleicht noch ein bisschen mehr Geld reinstecken sollen. Das war in der Malmö Arena schon super. Catering fand ich in der Malmö Arena jetzt so mittelmäßig. Also es gab irgendwie Popcorn und Burger. Und ansonsten echt fast nix. So, ein paar so kleinere Snacks noch, Nüsse und so ein Krams. Aber so Catering-mäßig war das jetzt nicht das Highlight. Die B-Halle, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie heißt, Baltic Hall. Ah ja, genau. Fand ich für eine B-Halle auch total vernünftig. War in Ordnung, war jetzt auch nicht irgendwie das Highlight. Aber es geht ja bei sowas eigentlich generell eher um die A-Halle. Was ganz witzig war, ich glaube, das ist aber auch nicht unbedingt was Seltenes. In der Malmö Arena, also in der großen Halle, wurde man richtig gefilzt, wenn man rein wollte. Es gibt ja in Schweden mittlerweile dieses Gesetz, das ist irgend so eine Antiterrorismusgeschichte, glaube ich, dass du gar keine Taschen mehr mit in die Hallen und Arenen nehmen darfst. Also wirklich gar nichts. Auch nicht diese kleinen Beutelchen und so, was man heutzutage alles rumträgt. Das geht alles nicht. Von daher, in der Malmö Arena war das schwierig. In der Baltic Hall war das deutlich einfacher, weil es da quasi keine offizielle Security gab. Also das ist ja auch häufig so bei WMs, dass dann ein Teil der Security sind immer Volunteers. Und bei den großen Arenen hast du eben quasi noch das Arena-Personal, sowas auch bei der Malmö Arena. Und in die Baltic Hall, wenn man da ein bisschen nett geguckt hat und ein bisschen nett gefragt hat, konnte man schon so die ein oder andere Sache mit in die Halle nehmen. Das war ganz witzig. Was, ja, ich weiß nicht, ob man erschreckend sagen kann, aber teilweise schon, ernüchternd ist wahrscheinlich das bessere Wort, war aber die Zuschauerzahl. Also das war von vorne bis hinten wirklich nicht dolle, muss man sagen. Ich gucke jetzt gerade noch mal nach. Es gab ja dieses eine Highlight-Spiel in der Gruppenphase zwischen Finnland und Schweden am Dienstagabend. Da waren 6.200 Leute in der Malmö Arena. Und ich gucke jetzt noch mal kurz, beim Finale waren 10.000 Leute in der Malmö Arena. Also das sind jetzt die offiziellen Zahlen, die ich mir angeguckt habe. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, die Malmö Arena hat locker Platz für 14.000, 15.000 Leute oder sowas in der Richtung. Also es war nicht einmal annähernd ausverkauft. Es war schon so, dass jetzt beim Finale, war ja auch das absolute Traumfinale, muss man sagen. Also zumindest auf dem Papier, Schweden gegen Finnland. Die Halle war schon richtig voll und es war auch richtig gute Stimmung. Aber es war halt trotzdem so, dass der komplette Oberrang war, also ich sage mal maximal 50% gefüllt. Eher deutlich weniger, eher so 20-25% oder so. Aber ich habe jetzt mal großzügig geschätzt. Von daher, da wäre, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen. Und unter der Woche war das teilweise doch sehr, sehr ernüchternd. Also dann war man da in der Halle. Ich bin ja am Donnerstagabend erst angereist, war Freitag das erste Mal in der Halle, aber auch da war nicht wahnsinnig viel los. Und da war ich mir immer nicht sicher, ob das vielleicht nur mein Eindruck ist oder ob Floorball vielleicht allgemein noch nicht so weit ist, aber da wurde allgemein sehr kritisch drüber berichtet. Also auch in den schwedischen Medien selbst wurde darüber berichtet, dass die Zuschauerzahlen nicht dolle sind. Und von der IFF waren dann im Laufe des Turniers auch so nach und nach so leichte Vibes zu vermelden, dass sie gar nicht so happy sind mit den Zuschauerzahlen, die da präsentiert worden sind. Und dass es da wohl nochmal das ein oder andere Gespräch geben soll mit dem schwedischen Verband, wie inwiefern die sich das denn gedacht haben und was da alles dafür getan wurde, die Arena voll zu bekommen. Das kann ich halt von außen nicht beurteilen. Also, was ich ganz cool fand, wir sind dann mit der Bahn in Malmö angefangen und dann bist du quasi in den Bahnhof gegangen und dir, also du wurdest sofort von einem Plakat begegnet, wo die Floorball-WM beworben wurde. Da waren drauf die Gesichter von Tobias Gustafsson, Albin Sjögren und ganz witzig Gabriel Kohonen. Der war tatsächlich auf jedem Plakat. Also der scheint jetzt schon trotz seiner jungen Jahre und seines neuen Status in der Nationalmannschaft schon mehr oder weniger der Flagship-Guy zu sein, sag ich jetzt mal. Ja, und in Malmö hingen überall Plakate rum. Also wirklich an jeder Ecke, an jeder Bushaltestelle. Ich hatte das Gefühl, es wurde für zwei Sachen Werbung gemacht in Malmö. Das eine war die Weltmeisterschaft und das andere war für die zweite Staffel von Squid Game. die, glaube ich, am 26.12. rauskommt. Also dafür war wirklich Werbung an jeder Ecke für die beiden Sachen. Von daher, ich hatte schon das Gefühl, dass sich die Schweden in Malmö selbst ins Zeug gelegt haben. Aber ja, ich kann halt nicht beurteilen, wie da tatsächlich die Werbestrategie war oder ob da Preissetzung vielleicht ein Problem war oder was weiß ich. Aber wie gesagt, nach allem, was ich so erlebt und mitbekommen habe, Zuschauerzahl eher sehr ernüchternd.
Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Das ist natürlich insofern auch schwierig, dass es gibt ja so diese goldene Regel, die hat man dann irgendwann eingefordert, ich glaube nach der WM in Lettland, dass man gesagt hat, naja, also eigentlich macht es jetzt keinen Sinn, die Weltmeisterschaft außerhalb der Top-4-Länder auszutragen. Deshalb machen wir jetzt, also da bleibt es jetzt erstmal und wir machen Europameisterschaft und die kann dann auch mal hier nach Deutschland oder dann wieder nach Lettland gehen. Aber ich glaube, diese WM hat tatsächlich gezeigt, dass es, also da passt irgendwie das Turnier nicht so ganz in diesen Anzug rein. Also der Anzug war viel zu groß und da muss man sich überlegen, wo der Fehler ist, ob es tatsächlich so ist, dass nur die Tschechen und die Schweizer imstande sind, ein ordentliches Turnier auszutragen, weil die waren tatsächlich imstande, auch die Hallen zu füllen in den Spielen, wo man es erwartet hat, und offensichtlich kommen da die Schweden gar nicht hinterher, die Finnen so lala. Also das ist glaube ich ein Anspruch. Du hast es so ein bisschen beschrieben aus der Perspektive von jemandem, der da war. Ich glaube, wir kommen im Laufe des Podcasts noch auf ein paar andere Sachen zu sprechen. Ich war ja, man könnte sagen, im Studio praktisch könnte man behaupten. Also es gab ja ein sehr schön vorbereitetes und auch letztendlich organisiertes und ausgestrahltes WM-Studio von Yannick und Co. bei Spontent. Wir wurden da ab und zu reingeschalten und durften unseren Senf abgeben. Und kann es sein, dass wenn wir heute über ein paar Sachen reden, dass ihr das vielleicht schon mal gehört habt, wenn wir da gerade mal in der Schalte waren. Was mich überrascht hat oder was mich weiterhin halt nervt, und ich glaube, das war auch wieder so spürbar visuell, Schritt zurück, ist einfach, du siehst diesen Livestream, du siehst diese Halle und es wirkt auf mich einfach muffig. Also es wirkt auf mich nicht wie so eine Trendsportart, die da jetzt irgendwelche neue visuellen Reize setzt, sondern es ist einfach, also ich hätte das Gefühl, es könnte auch die Handball-EM 1996 gewesen sein. Ja, also das ist so ein, da ist irgend so ein Boden, auf dem sind unfassbar hässliche Bodenaufkleber, wo der Ball und die Spieler regelmäßig irgendwie verschwinden. Ich hatte es, glaube ich, schon erzählt, also diese Cheap Energy mit diesem hässlichen gelb-roten Schaf, das irgendwie überall war. Ich glaube, das hatten sogar die Schweden auf den Waden sich tätowieren lassen, weiß ich nicht. Also das war wirklich überall. Und es war so, das ist, glaube ich, das ist eines der fünf hässlichsten europäischen Unternehmenslogos. Und das war dann allgegenwärtig. Und das sind so Kleinigkeiten, aber du machst es halt an, du siehst das, und klar, natürlich sind wir von der Sportart begeistert. Ja, es gibt's Geileres, als Schweden-Finnland bei einer WM zu gucken. Ja, aber man muss natürlich den Anspruch haben, auch diesen Rahmen dieser Veranstaltung irgendwie nach vorne zu bringen. Und das sind halt immer, wenn es halt in diesen Ländern landet, ist es immer wieder ein Schritt zurück. Also das war eine Sache, die ich so ein bisschen schlecht ertragen habe. Auch so ein bisschen diese ganzen Hallengestaltungen drumherum. Was mich übrigens überrascht hat, das können wir vielleicht dann in die Shownotes packen, es gab ein schönes Foto von jemandem in der Halle, der insbesondere den Boden fotografiert hat, aus so einem Winkel, wo so ein bisschen sich das Licht spiegelt. Und es war offensichtlich kein Boden, der ausgerollt wurde, wie wir es sonst kennen, sondern er war gekachelt. Also es sah so aus, als hätte man da wie so ein Puzzle verschiedene Einzelteile irgendwie so nebeneinander gelegt. Und es wirkte sehr unruhig. Also als wären da sehr, sehr viele kleine Wellen. Und das war so eine der Erklärungen oder so eins der Argumente, wo ich mir dachte, vielleicht erklärt das, warum gerade so bei den Schweden und manchmal auch noch bei den Schweizern und anderen Mannschaften, warum es im Aufbau so haperte, wie, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr. Also ich habe noch nie so viele schwedische Fehlpässe gesehen wie bei dieser WM. Das kann an vielen Sachen liegen. Hätte vielleicht auch am Boden liegen können. Aber darüber will ich nicht urteilen, weil ich glaube, das wissen die Spieler viel, viel besser als ich. Also auf mich, ja, das wirkte das jetzt auch nicht unbedingt wie eine Weltmeisterschaft, die man sich einrahmen kann. Und du hast es gesagt, also die Tschechen 2018 mit Sicherheit Paradebeispiel. Ich würde ein Thema jetzt nochmal anschließen. Auch darüber wurde, glaube ich, in den letzten Tagen relativ viel gesprochen. Also für die Entwicklung der Sportart gab es ja eine große Änderung. Philipp Schumann ist neuer IFF-Präsident gewesen. Ich glaube, Thomas Eriksson, also sein Vorgänger, der war, du hast es ja mal irgendwo gesagt, irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 45 Jahre irgendwie Gaddafi im Amt. Also der erinnert sich, als der Ball noch eckig war. Der wurde dann letztendlich ersetzt mit Philipp Schumann. Und ich halte das für eine extrem spannende und wichtige Personalie, weil Philipp Schumann und sein Team, die sind ja dafür verantwortlich, warum im Grunde das Tschechische Floorball, auch wenn es ein kleiner Markt ist, auch wenn es gewisse Vorteile mit sich bringt, warum Floorball in Tschechien so gewachsen ist und sich so schnell und so gut professionalisiert hat, wie sie sich professionalisiert hat. Und ich habe große Hoffnung, auch wenn es unfair ist, dass er diesen Geist mit in die IFF hineinträgt, mit in den Verband trägt, dass natürlich der Anspruch dann auch an Weltmeisterschaften außerhalb seines Heimatlandes deutlich steigt. Ich weiß nicht, wie die IFF funktioniert. Also ich weiß natürlich, dass es dort einen Generalsekretär gibt namens John Lillund, der bei allem mit Sicherheit nur mit gutem Gewissen die IFF eigentlich immer sehr dominant geführt hat, also eine sehr, sehr Autorität einfordernde Person ist. Er macht sich auch gerne die Hände schmutzig, also ohne ihn wäre der Verband wahrscheinlich auch ein bisschen träger. Andererseits repräsentiert er für mich natürlich auch diese alte Generation, die es jetzt in den letzten 15, 20 Jahren nicht wirklich geschafft hat, diese Sportart in wirklich eine dynamische Trendsportart umzuwandeln, sondern die es eher geschafft hat, halt wirklich funktionierende Basisstrukturen zu installieren, aber jetzt nicht wirklich irgendeinen Boom zu verursachen. Und inwiefern dieser Machtmensch Lillelund gemeinsam mit diesem ambitionierten neuen Präsident funktionieren wird, ich glaube, das wäre schon ganz interessant mitzubekommen. Ich hoffe, dass da neue Energie in den Laden kommt, weil ich glaube, an der WM haben wir es gesehen. Ich glaube, die Ansprüche müssten eigentlich andere sein.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich seit 1996 war Thomas Eriksson IFF-Präsident. Also was ist 28 Jahre jetzt oder was? Das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, da gab es in Deutschland noch keine Bundesliga oder ich glaube, die wurde da gerade gegründet oder so. Also ja, wie du schon sagtest, ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie total krass was verändert in der IFF oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Präsident eher so eine repräsentative Funktion hat oder ob der tatsächlich auch wirklich ein bisschen was zu sagen hat. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich gehe davon aus, dass Philipp Schumann das nicht gemacht hätte, wenn er nicht das Gefühl hätte, er könnte da ein bisschen was bewegen. Ja. Von daher schauen wir mal.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich glaube, Thomas Eriksson, er hat diese repräsentative Rolle, glaube ich, bewusst gespielt. Er hat sie auch gut gespielt. Als so Charakter wirkt er, glaube ich, auch wie so ein
Elder Statesman,
gutmütiger Diplomat, ja, so ein Sportdiplomat, aber er ist jetzt nicht derjenige, glaube ich, der auf den Tisch haut und sagt, so geht das nicht, eine WM kann nicht mit 10.000 Zuschauern ein Finale abhalten, das müssen wir jetzt alles anders machen und ich habe den und den Plan, also das ist mit Sicherheit nicht sein Anspruch und es ist ja nicht nur Schumann, der bei der IFF jetzt was anrichten kann, wir haben es ja auch darüber berichtet, ich glaube, Remo Hubacher ist ja ins Central Board gewählt worden, also es ist ja diese Hauptkommission des Weltverbandes und dann gibt es natürlich nochmal so Kleinkommission, Unterkommission, wo auch nochmal deutsche Repräsentanten reinkamen. Also ich glaube, wenn man das irgendwie zusammenfasst, ist es, glaube ich, mit Sicherheit ein positiver Schritt nach vorne gewesen, dass da Deutschland jetzt auch ein bisschen mehr dabei ist.
Ja, das denke ich auch. Ein letzter Gedanke noch zur WM, was Orga und so weiter angeht. Dazu hatte ich auch mit Yannick schon gesprochen, relativ am Anfang von der WM. Ich glaube, nach 2 Tagen oder sowas in der Richtung. Ich fand die WM ein bisschen steril. Also ich hatte das Gefühl, die Schweden haben so ein bisschen alles gemacht, was sein musste und sehr wenig darüber hinaus. Also die WM hatte wenig Flair, hatte ich so den Eindruck. Wie gesagt, die Halle, also gerade die Malmö Arena war super. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Man hat sich da gefühlt, als würde man einen wirklich professionellen Sport gucken, auch wenn man jetzt sagt, gut, es hätten ein paar mehr Leute da sein können. Aber das hat sich wirklich, wirklich alles sehr rund, sehr abgestimmt angefühlt. Es gab keine komischen Patzer oder sowas in der Richtung. Es wirkte nicht unorganisiert. Es war eher so ein Gefühl von, wir machen alles, was sein muss und das machen wir richtig, richtig gut, aber wir machen wenig darüber hinaus. Also es gibt ganz wenig, woran ich mich jetzt konkret erinnern würde, abgesehen von diesem fetten Videowürfel und dafür können halt die Schweden nichts, also der hing halt in der Halle. So wie zum Beispiel diese Geschichten, ich glaube bei der WM in der Schweiz hatten die besondere Strafbänke, ich weiß gar nicht mehr, da gab es irgendwas Specialiges. Dann gab es bei irgendeiner von den letzten Apps, war das auch in der Schweiz, bin ich mir gar nicht sicher, wurde glaube ich der Matchball immer mit so einem ferngesteuerten Auto reingefahren, also solche Geschichten, also so kleinere Geschichten nebenbei. Davon gab es fast nichts und als kleine Krönung davon, es gab 1 oder 2 Maskottchen, ich bin mir gar nicht sicher, die waren aber tatsächlich auch immer nur in der Halle, wenn Schweden gespielt hat und ansonsten nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen Nationen quasi kein Recht auf Maskottchen hatten oder was genau da abgelaufen ist, aber ja, das war ein bisschen amüsant war das alles.
Ich glaube, damit beschreibst du aber auch den Zustand von Floorball der vergangenen 25 Jahre. Also das, was irgendwie so basal ist, das wird gut gemacht. Das funktioniert auch sehr fein. Aber irgendeinen Überraschungsfaktor, Fantasie reinzubringen, um sich halt wirklich abzugrenzen und die Leute irgendwie zu begeistern und Emotionalitäten zu wecken, das ist halt nicht vorhanden. Und ich würde noch eine Sache ergänzen, die ich natürlich mal wieder absolut frustrierend fand. Und das ist immer dieser unfassbar schlechte Umgang mit digitalem Content seitens des Dachverbandes. Also es war schon wieder so, dass im Grunde alle Statistiken und Informationen lediglich in der App direkt verfügbar waren. Also das muss man sich vorstellen. Man geht auf die Website des Turniers, also nicht nur auf die des Dachverbandes, sondern auf die des Turniers, und da sind einfach keine Ergebnisse. Also man findet keine Statistik. Man wird weitergeleitet zur App. Am Anfang musste man sogar direkt nur in die App rein. Jetzt hat man da so eine, ich glaube, so ein Embed, also so ein Frame installiert, das im Grunde die App wird im Grunde auf der Website so ein bisschen gespiegelt. Aber wenn du dann wieder eine Stufe weitergehen willst, du willst dir so ein Spielprotokoll ansehst, dann musst du dich wieder anmelden, und anmelden kannst du dich nur über die App. Also es ist absolut wahnsinnig, wenn du jetzt irgendwelche externen Journalisten hättest, die da jetzt irgendwie verstehen wollen, okay, wer spielt jetzt gegen wen, was muss man darüber wissen, dann bleiben die hängen. Also ich habe wirklich, es macht mich sprachlos. Also ich hoffe, das ist das Erste, was da irgendwie geändert wird. Und ich glaube, was man bei Spontent sehr gut gesehen hat, und diese WM, dadurch, dass sie live lief, dadurch, dass sie für alle verfügbar war, gab es natürlich durchweg einfach einen Dialog innerhalb der deutschen Floorball-Gemeinde über dieses Turnier. Ich sage jetzt nicht, dass der irgendwie extrem breit gefasst war und dass in jedem Verein bis zum letzten Mitglied irgendwie mitgefiebert wurde. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass dieser Core des deutschen Floorballs irgendwie dabei war. Stelle man sich jetzt aber vor, dass im Grunde alle diese Spiele verschlüsselt sind oder beziehungsweise man sie für sie zahlen muss, und da gibt es irgendwie wieder Bezahlschranke, wo du halt 8 Euro für ein Spiel zahlen musst, dann garantiere ich, dass du damit halt, keine Ahnung, 40-60% dieses Vibes halt sofort wieder killst. Und das ist ja nicht nur in Deutschland sehen wir das so, aber in den meisten anderen Ländern war das halt wieder hinter der Bezahlschranke. Also wie sehr willst du halt Entwicklung beschneiden? AFF, ja. Ja, also das ist halt, ich verstehe es nicht. Aber das müssen wir halt regelmäßig drüber jammern, aber deshalb haben wir es jetzt einmal abgearbeitet und können uns dann danach im Grunde jetzt auch auf die sportlichen Themen, glaube ich, konzentrieren.
Ja, ich habe eine letzte ergänzende Sache noch, weil du gerade den Dachverband kritisch beäugt hast. Du meinst ja hier den großen Dachverband, sag ich jetzt mal, also die IFF. Ich wollte an der Stelle mal, weil wir uns ihm gerne mal kritisch gegenüber zeigen, den kleinen Dachverband, also Floorball Deutschland, lobend erwähnen. Ich finde nämlich, dass die Jungs und Mädels, die da tätig sind, jetzt, was die WM angeht, einen richtig, richtig guten Job gemacht haben, was die Coverage angeht, wenn man so will. Also es gab, glaube ich, nach jedem Spiel innerhalb von ein paar Stunden einen Spielbericht auf der Homepage vom Dachverband. Es gab immer diese täglichen Schnipsel, wo halt steht, was gerade quasi aktuell ist, auch mit Verweis auf unter anderem unseren Podcast, vielen Dank dafür, aber auch so ein bisschen drumherum, was eigentlich los ist und solche Geschichten. Auf Instagram, finde ich, ist super, super viel passiert. Also da gab es ja immer direkt ein bis drei Interviews nach den Spielen. Da gab es Grafiken und so weiter, gab es die ein oder andere Statistik. Also das fand ich schon richtig, richtig rund. Dann würde ich ganz gern vor allem Yannick und das Team von Spontent auch noch aber lobend erwähnen wollen. Also was die Jungs, wie gesagt, vor allem Yannick, ich weiß aber nicht, da arbeiten sicherlich noch der ein oder andere im Hintergrund mit, was die da auf die Beine gestellt haben in den letzten 9 Tagen, das war schon richtig, richtig krass. Und da ist bestimmt die ein oder andere Stunde Nachtarbeit auch reingeflossen. Aber ich hatte das Gefühl, dass man sich da als Floorball-Fan in Deutschland auf jeden Fall gut aufgehoben gefühlt hat. Und abschließend wollte ich noch einen kleinen Shoutout anbringen an Arian Trützschler vom MFBC Leipzig, der vor Ort war und zur Abwechslung mal nicht den Schläger in der Hand hatte, sondern die Kamera, beziehungsweise was heißt zur Abwechslung? Ich glaube, er hat beides ungefähr gleich oft in der Hand. Wer ihm noch nicht folgt, sollte das unbedingt tun. Er heißt Arian True, also Arian True auf Instagram. Und der hat schon richtig, richtig, richtig guten Content geliefert, was die WM angeht. Also da waren eine Menge Reels dabei, die man sich auf jeden Fall gut angucken konnte. Und persönliches Highlight war ein kleines Mic'd Up mit Wichel Wöcke bei irgendeinem Warm-Up zu irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr welchem. Ist auf jeden Fall sehr amüsant. Also da klare Empfehlung, guckt euch das an, beziehungsweise hört es euch an. Ohne Ton macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. So, jetzt gehen wir rüber zu den sportlichen Aspekten und fangen an, über Deutschland zu sprechen, bevor wir dann am Ende nochmal so generell über die WM sprechen, wer wo gelandet ist und so weiter und so fort. Und aus meiner Perspektive, beziehungsweise aus der Perspektive von vielen, hat die deutsche Nationalmannschaft eine gute bis teilweise überragende erste WM-Hälfte gespielt oder sogar zwei Drittel. Und dann ist es hinten raus ein bisschen verpufft und die Leistung in den letzten beiden Spielen war nicht mehr so ganz, wie man sich das vorgestellt hat, glaube ich. Das mag als kurze Analyse so stimmen, oder was meinst du, Jan?
Ja, also ich glaube, man kann das natürlich in Hälften teilen. Andererseits ist es halt so dieser natürliche Verlauf eines Turniers, wo du eben Gruppenspieler hast, die haben eine gewisse Bedeutung oder auch mal nicht. Und dann hast du halt Crunchtime am Wochenende. Und da willst du eigentlich bereit sein, um halt die Platzierung zu holen, die du dir vorm Turnier vorgenommen hast. Und ich glaube, das ist das, was halt nur nicht ganz funktioniert hat. Ne? Also wir hatten starke Auftritte in der Gruppe. Dieses 2-2 gegen Schweden war einfach faszinierend. Ich hatte kurz überlegt, würde es Deutschland gelingen, Schweden in dem Spiel zu schlagen, ob ich mich je an eine Sportveranstaltung oder ein Spiel im Eishockey oder Fußball oder Tennis oder wo auch immer erinnern könnte, wo es so einen Außenseitersieg gegeben hätte, weil eigentlich kennen wir ja nur so diese 12-1 Niederlagen von diesen ganzen Weltmeisterschaften. Also das war natürlich schon beeindruckend. Andererseits muss man sagen, dann kam halt das Wochenende und gegen die Slowaken völlig verdient verloren. Also ich glaube, das ist einfach eine Mannschaft, die ist in allen Belangen einfach homogener, schneller, dynamischer. Und dass man dann in dem letzten Spiel gegen Norwegen nochmal verliert, auch gefühlt nochmal so hoch, obwohl man die Norweger eigentlich davor klar geschlagen hat in der Gruppe, das war natürlich schon enttäuschend. Und ich musste da kurz an so eine Nachricht denken, die wir von Florian Büchting bekommen haben, der hat zum Beispiel angesprochen, dass er das Gefühl hat, dass eben so ein Turnierplan eben gefehlt hat. Also diese Überlegung, wie teile ich mir die Kräfte ein, gerade wenn ich jetzt physisch, körperlich nicht die stärkste Mannschaft bin, damit ich an einem Samstag und an einem Sonntag dann im Zweifel nochmal die Kräfte habe, die ich brauche. Weil das ist auch etwas, was ich wahrnehme, und ich glaube, du wirst das wahrscheinlich bestätigen können, wenn du warst ja vor Ort, du siehst ja die Jungs in Fleisch und Blut. Wenn du Lettland siehst, mittlerweile wenn du Mannschaften wie Estland siehst, das sind halt alles Kerle, ne? Also die haben, ich habe es so ähnlich versucht zu vergleichen, die haben halt ein Vollbart und ein Gesichtstattoo, und du hast das Gefühl, gegen die wird es halt in jedem Spiel sehr körperlich, und können wir dagegen halten? Und ich glaube, da hat Deutschland auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, und gerade in so diesen intensiven letzten Spielen, glaube ich, fehlt es halt an Kilos und nochmal an Wumms. Zumindest war das so ein bisschen mein allgemeiner, jetzt kurz gefasster Eindruck.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie an einem Turnierplan gemangelt hat oder sowas in der Richtung. Ich glaube, da hat sich tatsächlich im Spiel gegen die Schweden ein bisschen was verselbstständigt, was dann hinten raus einen gewissen Tribut gezollt hat. aber das ist ja gerade viele Sachen angerissen. Also, was auf jeden Fall krass ist, ob wir da jetzt drüber sprechen oder nachher, wenn wir über internationale Dinge reden, ist eigentlich egal, deshalb spreche ich es jetzt nochmal an. Es ist wirklich, wirklich brutal, was bei den anderen Teams teilweise für Viecher auf dem Feld rumlaufen. Also, wenn man sich anguckt, wer, und nicht nur bei den Top 4 Nationen, beziehungsweise bei der Schweiz, ist eigentlich sowieso nicht so sehr der Fall, sondern eher dann Schweden, Finnland, Tschechien und dann sogar Lettland sehe ich da deutlich vor der Schweiz, dann vielleicht sogar noch Estland vor der Schweiz. Also zum bestes Beispiel ist eigentlich die Nummer 20 von Lettland, Gricitis heißt er, glaube ich. Wenn du dir den von hinten anguckst oder von der Seite oder sowas, dann hast du das Gefühl, das sind zwei Typen, die in ein Trikot genäht worden sind. Also es ist wirklich unfassbar. Der Typ, ich glaube, der hat angefangen ins Fitnessstudio zu gehen, da war der 12. Also Muskelaufbau, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass das alles sauber gelaufen ist, was ich tue, also so riesig ist er dann auch wieder nicht, aber das geht ja nicht innerhalb von irgendwie, du gehst jetzt 2022 ins Studio und 2024 bist du so ein Monster, sondern das muss sich über Jahre entwickelt haben. Und wenn du dem dann ins Gesicht guckst, dann siehst du, das ist ein total junger Kerl. Also der ist halt 20. Und gerade bei Lettland fand ich das krass. Ich habe auch ein Interview gelesen mit wie heißt der? Heikki Luukkonen ist er, glaube ich, der Head Coach von den Letten. Der hat irgendwie vor 2 Jahren gesagt, wir müssen physisch mit das beste Team sein, weil es gibt einfach Bereiche, in denen können wir nicht aufholen, und physisch können wir aufholen. Und die Letten haben das gemacht. Da sind immer noch so 2, 3 nicht so wahnsinnig breit gebaute Jungs dabei. Also zum Beispiel Peter Jakobs Kais von Weißenfels. Der ist eher so Kategorie Hemd, würde ich jetzt mal sagen. Also der wiegt, glaube ich, nicht mehr als irgendwie 60 Kilo oder sowas. Aber da sind wirklich so 6, 7, 8 Jungs dabei. Boah, das sind wirklich, wirklich Tiere. Und wo du das Gefühl hast, die sind trotzdem kein km/h langsamer, als sie sein könnten, wenn sie irgendwie weniger wiegen würden oder so. Das ist schon krass, was die physisch auf die Beine stellen. Und da muss ich sagen, ist Deutschland klar hinterher. Was, glaube ich, so ein bisschen passiert ist, also noch einmal, ich hole einmal ganz kurz den Turnierverlauf nach. Deutschland im ersten Gruppenspiel 2-8 gegen die Schweiz verloren. Da kann man sagen, gut, Top-4-Nation vor der WM, danach nicht mehr. Da war Deutschland auch einigermaßen unzufrieden mit, glaube ich, viele Eigenfehler gehabt. 2-8 ist aber kein Debakel oder sowas in der Richtung. Das kann einmal passieren gegen eine große Nation. Dann Norwegen mit 8-3 weggebügelt. Das war eine ganz, ganz klare Sache. Auch sehr, sehr souverän, fand ich beeindruckend. Und dann im letzten Gruppenspiel 0-9 gegen Tschechien verloren. Da muss man sagen, Deutschland hat Spieler geschont, Tschechien hat auch Spieler geschont. Aber wenn man in diese Schonhaltung kommt, dann macht dich eine Top-4-Nation einfach weg. Also die haben da eine zu hohe Routine, zu hohe Klasse, um, wenn du da anfängst, ein bisschen Körner zu sparen, noch irgendwie mithalten zu können. Also dann wird das eine deutliche Nummer. Und dann gab es eben dieses Viertelfinale gegen Schweden, wo es ganz lange super eng war. Es stand Ewigkeiten lang 1-0, 1-1, 2-1. Dann macht Jonathan Heinz das 2-2 und ich glaube, bis zur 53. Minute oder sowas in der Richtung ist es halt ein Spiel auf Augenhöhe, beziehungsweise steht dann immer noch 2-2. Und da muss man sagen, das ist, ich glaube, das ist das krasseste Spiel, was ich je von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Für alle, die nicht so ganz einordnen können, Deutschland hat am Ende mit 2-5 verloren. Die niedrigste WM-Niederlage bei einer WM bisher gegen Schweden von Deutschland. Die niedrigste Niederlage war mit 10 Toren Differenz. Alles andere, ich glaube, die haben irgendwie 10 Mal gegeneinander gespielt oder sowas, war mehr. Also 10, 11, 12, 15, ich glaube, einmal waren 16 oder 17 Tore oder was auch immer. Also das ist einfach eine Größenordnung drüber, die man sich vor dem Turnier nicht hätte vorstellen können. Und es war ja jetzt auch nicht so, als hätte Schweden irgendwie direkt 4-0 geführt oder sowas. So ein 5-2 war es ja auch nicht, sondern es war wirklich bis zur 54. Minute knapp. Und dann müssen die Schweden sogar extra quasi noch Gabriel Kohonen einwechseln, den sie eigentlich schon wollten, der dann einmal das Spiel entscheiden muss, was er leider auch macht. da fand ich krass, wie gut Deutschland in dem Spiel dann doch physisch war. Also wie viele Zweikämpfe die gewonnen haben, wie sie an den Schweden drangeklebt sind. Das war brutal, habe ich so noch nie gesehen. Da weiß ich auch ehrlich nicht, was mit den Schweden los war. Also man kann mental oder was weiß ich, Konzentrationsprobleme, keine Ahnung. Aber ich erwarte einfach von einer Mannschaft, die vollgestopft ist mit SSL-Spielern, mit SSL-Superstars, dass sie die dahergelaufenen deutschen Spieler einfach überlaufen können. Also das muss einfach so sein. Und das ist halt nicht passiert. Das fand ich schon krass. Ich glaube, dass dieses Spiel halt so ein bisschen Tribut gefordert hat, weil man eben bis zur 60. Minute, also die Deutschen sind ja nachher auch noch voll auf Sieg gegangen. Das letzte Tor von Schweden war ja ein Empty Netter. Das heißt, sie sind da ja sogar noch auf 6 gegen 5 gegangen, um vielleicht die krasse Sensation sogar noch zu schaffen. Ich glaube, dass das so viel Kraft gekostet hat und nicht nur physisch, sondern ich glaube auch mental. Ja. Ich glaube, das war so ein großes Highlight und dann so eine wilde Kombination aus totaler Enttäuschung, habe ich mitbekommen bei den Jungs, weil sie krass nah dran waren, eine absolute Sensation zu schaffen, als auch so ein krasser Stolz auf die eigene Leistung. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage war, um danach noch in die quasi in die Platzierungsrunde zu starten. Dann spielen sie in der Platzierungsrunde gegen die Slowakei, verlieren das Spiel 1-4. Da muss ich sagen, war ich mit der Leistung von den Deutschen sogar noch einigermaßen einverstanden. Ich finde, dass das vor allem defensiv nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel war von den Deutschen und dass sie auch nochmal gezeigt haben, mit dem System, das sie spielen, das war ja immer so eine Mischung aus 2-1-2 beziehungsweise so ein bisschen Steuerung. Dazu kleiner Einwand übrigens noch, ganz kurzer Exkurs. Ich habe das Gefühl, dass die Defensivtaktiken immer mehr ineinander übergehen. Ja. Also es wird immer schwerer zu erkennen, ist es eigentlich ein 2-1-2, ist es ein 2-2-1, ist es Steuerung, ist es M. Das ist gar nicht mehr so klar erkennbar. Zumindest für mich als, ich will sie nicht sagen, aus Floorball-Laien, aber ich habe schon ein bisschen Plan von dem Ganzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du da einen schwedischen Trainer hinstellst, der sieht sofort, was da irgendwie der Plan ist. Aber ich fand es teilweise sehr schwer zu erkennen, was da die Grundstruktur ist und was der defensive Plan ist. Wie dem auch sei, das deutsche Defensivsystem hat in dem Sinne schon funktioniert, dass die Gegner jeweils sehr, sehr wenig zustande bekommen haben, wenn die Deutschen nicht vorher einen Fehler fabriziert haben. Und so war es eben auch in diesem 1-4 gegen die Slowakei. Ich glaube, da war ein Gegentor war Empty Net, ein Gegentor war ein Penalty. Ein Gegentor war im Powerplay ein Gegentor kassiert, also ein Shorthander leider. und eins war ein Konter. Also da ist aus dem Spiel wirklich nichts passiert und 4 Gegentore sind ja auch okay. Ich hatte nur das Gefühl, dass sie es technisch nicht mehr auf dem Niveau aufs Parkett gebracht haben, wie sie es hätten machen müssen, um das Spiel zu gewinnen und dementsprechend halt auch nur ein Tor geschossen haben. Und dann war gegen Norwegen, habe ich das Gefühl, einfach die Luft komplett raus. Also das darf eigentlich keine Ausrede sein. Wie du schon sagtest, das sind eben die wichtigen Spiele, wo es am Ende um die Wurst geht bei Deutschland. Und man muss es dann eben auch schaffen, unabhängig vom Viertelfinalergebnis, ob das jetzt eine Klatsche war, weil das kann ja auch passieren, dass du komplett weggedübelt wirst. Dann musst du dich ja auch wieder aufraffen für die Platzierungsspiele. Dann musst du es trotzdem einigermaßen hinbekommen, in den Spielen um Platz 7, Platz 5 deine Leistung zu bringen. Und genauso eben auch, wenn du fast die Sensation schaffst. Und das haben wir nicht geschafft. Daran muss man sich natürlich messen lassen. Ja, ich glaube, es gibt eben gewisse Gründe dafür, die diese Konstellation ein bisschen bedingt haben, dass Deutschland in den beiden Spielen nicht mehr so performen konnte. Ach, was ich übrigens vorhin unterschlagen habe, muss man auch noch erwähnen. Es gibt ja immer dieses extrem wichtige Playoff-Spiel nach der Gruppenphase, bevor du ins Viertelfinale gehst, wo du einmal gegen eine Nation aus der C- bzw. der D-Gruppe spielst. Und das hat Deutschland ja auch super klar gewonnen. Also 10-2 gegen Polen, das war ja auch diskussionslos, dass Deutschland in die ersten beiden Gruppen gehört. Das fand ich jetzt auch nicht unbeeindruckend, mit welcher Souveränität sie das gemacht haben. Gerade weil Polen jetzt auch kein ganz schlechter Gegner ist.
Ja, sehe ich alles ähnlich. Mir sind noch ein paar Kleinigkeiten hängen geblieben, das ist sportlicher Natur. Also wo ich das Gefühl hatte, dass Deutschland irgendwann so ein bisschen in seinem Spiel verhärtet ist. Also gerade in diesem, du hast über dieses M-System gesprochen, also inwiefern man steuert oder nicht steuert. Das war ja dann irgendwie in jedem Spiel abzulesen fast gleich und es passte sich jetzt nicht wirklich, also zumindest wirkte das von außen, ich habe ab und zu mir auch mal so die Bilder gestoppt und versucht ein bisschen zu vergleichen, es hat sich nicht so ganz unterschieden von Gegner zu Gegner, ja natürlich, weil man versucht so ein bisschen seinen Stil zu finden, um dann halt vielleicht in entscheidenden Spielen dann wirklich sehr, sehr stabil da drin zu sein. Gegen die Slowaken fand ich das aber sehr, sehr unflexibel, gerade dieser Übergänge nach vorne, die zum Beispiel gegen die starken Mannschaften, die kann man so spielen, ja, dass du versuchst einfach mit einem tiefen Ball sehr schnell nach vorne zu kommen und dann sofort direkt den Pass in den Slot zu spielen, aber gerade gegen die Slowaken und auch am nächsten Tag gegen die Norweger hätte ich mir zum Beispiel deutlich mehr Geduld gewünscht, also es wirkte sehr oft so, als ich habe ja nur noch diese letzte Chance, den Ball in den Slot zu werfen, weil sonst kommen die mir ja sonst rücken die ja auf und wir verlieren den Ball. Dabei war das totaler Unsinn. Also wenn Deutschland den Ball mal gehalten hat, wenn man mal geduldig war und hat ihn laufen lassen, dann war die Mannschaft stark. Also das war der Modus, der funktioniert hat. Aber man hätte einfach viel zu wenig ausspielen wollen. Also als hätte man jedes Mal bei jedem zweiten Übergang im Grunde nur 7 Sekunden zu spielen und man muss das Spiel irgendwie sofort entscheiden.
Wenn ich da kurz einhaken darf. Mach mal. Deutschland musste ja, also es gab viele Gegner, die sehr, sehr viel Pressing gespielt haben. Darauf, finde ich, war Deutschland extrem gut vorbereitet. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, die Jungs hatten einen riesigen Blumenstrauß an Pressing-Auslösen dabei. Ob sie die jetzt sich selber ausgedacht haben oder es der Trainerstab war oder ob sie das quasi alle gemeinsam machen, keine Ahnung. Ist ja immer die Frage, wer da jetzt wofür was zuständig ist. Aber das, finde ich, war beeindruckend. Also auch gegen die Schweden haben sie es bis zum Ende geschafft, gegen das Pressing der Schweden, was wirklich aggressiv ist, vernünftige Auslösungen zu spielen. Das fand ich super beeindruckend. Teilweise hat es an der einen oder anderen Stelle dann so ein bisschen an technischer Präzision gemangelt und dann hatten sie quasi eine sehr, sehr gute Auslöse, die am Ende doch abgefangen wurde, weil der Pass nicht exakt kommt, sondern irgendwie 10 Zentimeter zu weit links. Aber das fand ich stark. Also das ich wollte nur quasi bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Die Jungs können mittlerweile richtig, richtig gut spielen mit Ball.
Ja, hast du übrigens bemerkt, es würde mich interessieren, ob du das auch so gesehen hast. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Situationen gesehen, wo die verteidigende Mannschaft sich den Ball über einen Bandenpass hinterm eigenen Tor zuspielt. Ja. Also dass die zwei Verteidiger sich im Grunde über diesen sicheren Passweg, wo der druckmachende Stürmer ihm nicht eingreifen kann, weil er kann halt nicht durchs Tor greifen, dass sie sich da den Ball durchspielen. Das hat Deutschland viel gemacht, das haben aber auch alle anderen viel gemacht. Ich habe sehr viel bei den Schweden gesehen, sehr viel bei den Tschechen. Also dass man sich da so einfach diese kurze Bande von hinten immer als Passkollegen mitbringt.
Genau, aber du meinst nicht quasi den Querpass, ne? Du meinst nicht, beide stehen hinterm Tor und schieben ihn einmal rüber, sondern du stehst noch vorm Tor und bügelst den in so einem spitzen Winkel einfach hinter das Tor. Ja, das ist mir bei dem Turnier, witzig, dass du es ansprichst, ist mir bei dem Turnier auch super oft aufgefallen, wo ich so das Gefühl hatte, warum machen wir das in Deutschland in der Bundesliga eigentlich nicht öfter? Das sieht so einfach aus. Ich muss das mal probieren, ob das eigentlich wirklich so simpel ist, wie die Jungs das gemacht haben.
Ich hätte eine Erklärung dafür, weil ich glaube, das war das Zweite, was mir aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Mannschaften durchweg so viel Pressing gespielt hätten. Also die haben sich wirklich meistens getraut, also wenn es jetzt nicht beide sind, wir kommen ja dann zum Schwedenspiel, also die Schweden, die waren ja total wahnsinnig, die waren ja im ersten Drittel imstande, zwei Schweden hinter das finnische Tor zu schicken, um da zu doppeln. Andere Mannschaften haben es ja auch gemacht, die haben dann zumindest diesen einen Frontspieler, der da als Top im Grunde vorne aufrücken kann, wirklich immer diesen Passweg reingeschickt. Und weil viele Mannschaften 2-2-1 gespielt haben, rückten im Grunde die anderen Spieler mit auf und du hast eben nicht mehr diese Option, einfach nur vorbeizuziehen und über die mittlere Höhe des Feldes einmal quer zu passen, weil da schon der Gegner steht, sondern du hast im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst eben diesen Pass über die Bande hinterm Tor, das, was wir gerade jetzt angesprochen haben, oder du suchst halt relativ früh diesen tiefen Ball und versuchst dann halt von vorne zu kommen. Also das fand ich ganz interessant und wir bleiben jetzt erstmal bei Deutschland. Also Deutschland hat es ja auch relativ viel gespielt. Da ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, wer natürlich spannend zu verfolgen war Jan Lemke im deutschen Tor. Ich habe mir, so schlimm die Statistikauswertung der IFF generell ist, das konnte man sich so ein bisschen rauspicken. Man hat ja natürlich diese Übersicht der Torhüter und ihrer Save Percentage, also wie viele Schüsse sie blocken können, auf Platz 1. Wie es auch anders sein kann, Ryan Alexandrakis, der kein Spiel, kein Schuss und kein Tor kassiert hat mit 100%, wie auch immer die Statistik das hinbekommen hat, ist egal. Jedenfalls, Jan Lemke ist da mit knapp 80% eigentlich so im besseren Mittelfeld, aber man muss diese Zahlen interpretieren können. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den Top-Nationen, die natürlich verhältnismäßig höhere Werte haben, weil es da in den direkten Vergleichen später auch relativ viele Schüsse gibt. Die Nationen aus der letzten Reihe, die kriegen wiederum auch viele Schüsse auf die Bude. Also man muss so ein bisschen kategorisieren, wer zu wem gehört. Und im Vergleich zu der direkten Konkurrenz, also ich würde sagen jetzt Norwegen, Lettland, Slowakei, mit Abstand die besten Werte bei Jan Lemke. Also ich glaube schon wirklich ein überragendes Turnier gespielt. Und müsste ich einen MVP in der Mannschaft wählen, wäre es für mich Jan gewesen.
Ja, definitiv bin ich komplett bei dir. Das Amüsante ist, die Statistiken sind sogar noch schlechter, als sie eigentlich sein sollten. Mhm. Die IFF ist ja extrem überragend und zählt einfach nur nach, okay, Jan Lemke hat in dem Spiel 20 Saves und Deutschland hat in dem Spiel, wo Jan Lemke gespielt hat, 5 Tore kassiert. Das kann ich aufrechnen, sind 80% Safequote. Mhm. Was sie nicht bedenken, ist, dass theoretisch einige von diesen Toren Empty-Net-Tore gewesen sind. Sowas zum Beispiel auch gegen Schweden.
Das lese ich nicht raus.
Also, nee. Die schreiben sie dann einfach damit rein. Und so hatte Jan, glaube ich, nach dem Schwedenspiel, oder im Schwedenspiel hat er, glaube ich, 83% Safequote offiziell, was auch schon eine unfassbare Zahl ist, wenn du gegen Schweden spielst. Ja. In echt waren es, glaube ich, näher an 90%. Von daher, das war auch statistisch eine überragende Partie von ihm. Runner-up, wenn man so möchte, wäre aus meiner Sicht im deutschen Spiel gewesen, Tino von Pritzbüer, finde ich immer noch, also fand ich eigentlich bisher bei jeder WM, aber finde ich nach wie vor überragend, was der Junge spielt. Also der ist so eklig, wenn du gegen den spielst, ne? Der ist so schnell, der hat so einen tiefen Körperschwerpunkt, der ist so schwer, ihm den Ball abzunehmen, also einfach überragender Spieler, überragender Verteidiger. Ich hatte so irgendwie das ein oder andere Gerücht gehört, ob das wohl seine letzte WM gewesen sein könnte. Habe erstmal nachgeguckt, wie alt er ist. Ich glaube, er ist 27 oder 28. Ich hoffe, das ist nicht seine letzte WM gewesen. Also ich hoffe, der Junge hängt zumindest mal noch 1, 2 oder vielleicht sogar 3 WMs dran, je nachdem, wie lange er dem Floorball verschrieben bleibt. Also ich finde, Tino zuzugucken, macht unfassbar viel Spaß.
Ja, er war ja, glaube ich, sehr selbstkritisch in diesem einen Interview, wo er gesagt hat, naja, also mit Ball und ohne Ball. Ohne Ball hat er sich sehr wohl gefühlt. Mit Ball war das jetzt nicht seine beste WM. Es stimmt, ich glaube, da war in einem Spiel, da gab es einige Situationen, die ein bisschen über ihn gegangen sind. Das war etwas unglücklich, ich glaube, das war das Norwegen-Spiel. Aber insgesamt ist es halt wirklich einer von denen, die halt wirklich diese Körperlichkeit mitbringen, die halt vielen anderen fehlt. Also das unterschreibe ich sofort. Wer mich auch positiv überrascht hat, war Janusz Brücker, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, auf mein Haupt. Ich habe ihn innerlich so ein bisschen fast schon abgeschrieben. Also er ist für mich zwar noch in der Nationalmannschaft drin, aber er war in der Bundesliga, hat er sich so ein bisschen zurückgezogen aus familiären Gründen, ist ja dann gewechselt nach Bonn. Also es wirkt auf mich, weißt du, wie so dieser Herbst, diese Frühwinter einer Karriere, und dann nimmt man ihn noch mal mit. Und er hat viele wichtige Tore gemacht, hat glaube ich ganz spannende Impulse gesetzt. Deshalb war das eigentlich ganz interessant, ihn nochmal so zu spielen zu sehen. Mal gucken, ob da noch eine WM nachkommt. Wen ich extrem spannend als Spieler finde, und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel interpretieren und analysieren, ist mit Sicherheit Jakob Heinz. Ich glaube, da muss man nicht lange drüber herumdichten, dass er das größte deutsche Talent ist, was wir jetzt so gerade irgendwo draußen auf dem Parkett haben. Ist ja mittlerweile einer der Führungsspieler sogar bei Pixbo geworden. Also das ist groß. Er ist ein fantastischer Spieler, wenn du Raum hast, wenn du schaltest, wenn du Druck ausüben kannst als Mannschaft. Wo ich denke, dass noch sehr, sehr viel Potenzial drin ist, und das meine ich jetzt vielleicht gar nicht individual taktisch nur auf ihn bezogen, sondern ich glaube, dass man das auch als Mannschaft irgendwie forcieren muss, ist, wenn sich der Ball mal festläuft. Und ich glaube, sehr, sehr viele Bälle sind, und das bezieht sich vielleicht nicht nur auf Jakob, das ist auch bei anderen Spielern so, ich glaube, die Lösung, einfach den Schuss dann immer noch trotzdem durch diese Spieler zu suchen, und der Schuss wird geblockt und dann gibt's halt einen Konter und dann kassiert man und dann hat man Chance. Ich glaube, das ist etwas, das könnte man auch noch abstellen. Wenn man bedenkt, wie viel Talent nicht nur in ihm, sondern in der ganzen Truppe drinsteckt.
Ja. Schließe mich an. Wir müssen ein bisschen vorankommen, Jan, sonst steigt uns der liebe Pascal aufs Dach, dass die Folge zu lang wird. Deshalb ein letzter Satz von mir noch zu Deutschland. Also, um das Ganze nochmal abschließend einzuordnen, für mich war es unterm Strich, was die Leistung der Deutschen angeht, ein okayes Turnier. Also ich finde das, wie gesagt, Gruppenphase richtig, richtig stark bis zum Playoff-Spiel. Mit dem Viertelfinale gegen Schweden haben die Jungs wirklich eine überragende Leistung aufs Parkett gebracht, über die man noch sehr, sehr lange sprechen wird, da bin ich mir absolut sicher. Und hinten raus war es dann so ein kleiner Rohrkrepierer. Allerdings muss man auch sagen, der Rohrkrepierer kam erst dann, als die wirklich wichtigen Dinge schon erreicht worden sind. Man könnte jetzt sagen, gut, das große Ziel war jetzt Platz 5 und damit die Quali für die World Games. Da muss man sagen, das war ein extrem schweres Ziel in der Rückschau, gerade mit Schweiz bzw. Lettland, die sich um den 5. Platz gestritten haben, die beide saustarke Gegner gewesen wären. Von daher, ob das überhaupt realistisch gewesen wäre oder nicht, sei dahingestellt. Ich denke, Platz 6 hätte man erreichen können, aber der Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 8 ist dann am Endeffekt auch gar nicht so extrem groß. Es geht halt vor allem erstmal darum, diese Top 8 zu sichern. Das ist ja immer das Mindestziel und das haben sie geschafft. Von daher bin ich jetzt auch nicht der Meinung, dass es irgendwie eine totale Enttäuschung sein sollte oder sowas in der Richtung. Und als letztes würde ich dann trotzdem nochmal dem ganzen Trainerstab, aber vor allem auch den Jungs selbst einfach einmal applaudieren. Also die hängen sich rein ohne Ende. Ich meine, wer das schon mal mitgemacht hat, wer Bundesliga spielt oder sowas in der Richtung und dann nicht mal an den IFF-Wochen frei hat, sondern dann noch zu irgendwelchen Zusammenzügen der Nationalmannschaft quer durch Deutschland tingelt oder sogar mittlerweile international, weil irgendwo irgendwelche Turniere sind. Das ist schon ein brutales Pensum. Die Jungs bekommen zu allergrößten Teilen keinen müden Euro dafür. Also wie gesagt, dafür dicken Respekt. Es ist immer deutlich einfacher, hier zu Hause zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen, das zu kritisieren oder was auch immer, als tatsächlich selber in die Arena zu gehen und da Leistung aufs Parkett zu saubern. Von daher trotzdem dickes, dickes Kompliment an die Boys. Macht weiter so und dann wird das auf jeden Fall eine coole WM auch 2026. So. Und dann würde ich rübergehen zu den internationalen Ergebnissen, beziehungsweise zur WM insgesamt. Und ich glaube, wir müssen wirklich gucken, dass wir die Folge nicht zu weit aufblähen, Jan. Deshalb würde ich einfach mal kurz ein paar Statements raushauen, wenn dir das recht ist. Und du darfst dann am Ende noch gerne ergänzen.
Bitte sehr.
Okay, also ich mache einfach mal so ein bisschen was zu einzelnen Ländern. Am Ende, beziehungsweise ich fange damit an. Schweden hat im Finale ganz, ganz knapp in Verlängerung gegen Finnland verloren mit 4-5 nach Overtime, obwohl sie 4-0 geführt haben. Und im Spiel um Bronze hat Tschechien 8-2 gegen Lettland gewonnen. Das war eine relativ diskussionslose Geschichte. Und ja, ihr habt richtig gehört, gegen Lettland. Die Schweiz hat es nicht hinter die Top 4 geschafft, so wie einige schon vor der WM geunkt haben, sondern ist auf Platz 5 gelandet am Ende und hat sich im Viertelfinale von Lettland 4-3 nach Verlängerung schlagen lassen, kann man wahrscheinlich sagen. Kurze Einschätzung von mir. Lettland, unfassbare Entwicklung. Physisch sind die Jungs auf einem Niveau, ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist wirklich irre und sie sind auch extrem gut gecoacht gewesen, hatte ich den Eindruck. Also sie wussten ganz genau, was sie machen sollen, sie haben kaum Fehler gemacht und hatten aber auch so 2-3 Auslösen dabei, die waren relativ simpel und trotzdem gefährlich ohne Ende. Also viele von den Jungs können auch richtig, richtig gut schlänzen und dann war es eben mal so, wenn die einigermaßen frei über die Mittellinie gekommen sind, dann haben die sich die Schüsse halt genommen und größtenteils waren das richtig, richtig hochqualitative Abschlüsse. Also da bin ich gespannt. Wenn die Letten so weitermachen, dann sehe ich die persönlich auch 2026 vor der Schweiz. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da der große Schub kommen soll, um von den Schweizern, um das wieder aufzuholen. Wo ich das Gefühl habe, Lettland hat jetzt erst richtig Rückenwind. Also vielleicht geht da jetzt tatsächlich noch ein bisschen was bei denen. Die Schweiz fand ich total enttäuschend. Also wirklich von vorne bis hinten. Jetzt nicht mal nur, weil sie auf dem Platz 5 gelandet sind oder was auch immer. Matthias Hofbauer hat das ja auch direkt eingeordnet und gesagt, es ist kein Debakel. Als Platz 4 der Welt kann man mal gegen den Platz 5 der Welt verlieren. Hat er auch recht. Aber wie die Schweiz gespielt hat, fand ich wirklich extrem enttäuschend. Also die haben den Lions unterschiedlich gespielt, teilweise 2-1-2 sehr passiv, teilweise 2-2-1 mit dem Top, der dann ein bisschen vorne rumgenervt hat. Aber sie waren die einzige Top-4-Nation, bisherige Top-4-Nation. Das ist ungewohnt, dass man den Begriff jetzt nicht mehr so nutzen kann, fällt mir gerade auf. Aber waren die einzige von den großen 4 Floorball-Nationen, die nie Pressing gespielt haben, die ganze Zeit super abwartend gespielt haben und wo man auch von vorne bis hinten überhaupt nicht gemerkt hat, dass da diese Überzeugung da war. So dieses, wir sind eine Top-4-Nation, alles andere, was kommen mag, spielen wir an die Wand. Schweden, Finnland sehr konstant gewesen, aus meiner Sicht verdienter Weltmeister. Wer nach dem Finale die Tränen von Esa Jussila gesehen hat, der kann das, glaube ich, auch nicht anders bewerten. Schweden frage ich mich, die waren ja sehr inkonstant. Das Spiel gegen Deutschland war für ihre Verhältnisse schon schwach. Sie haben in der Gruppe gegen Finnland klar verloren. Da frage ich mich, ob es in der Gemengelage doch ein bisschen viel Druck auf dem Kessel war bei Schweden, so wie ich es tatsächlich in der Folge vorher ja schon, oder wir in der Folge vorher schon angesprochen hatten. Von wegen die Konstellation mit, die Trainer gehen nach dem Finale, es ist zu Hause, gleichzeitig sind sie super selbstsicher, weil sie alles gewonnen haben. Also, die sind sicherlich nicht so ganz glücklich damit, wie das Finale gelaufen ist. Ich habe auch gehört, dass es da viel Kritik gegen die Schiedsrichter gab und sowas. War auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Das Spiel wurde von den dänischen Schiedsrichtern gepfiffen. Weiß ich nicht. Frage ich mich auch, warum sie das von den Dänen pfeifen lassen und nicht von Schweizern oder Tschechen, die Floorball auf deutlich höherem Niveau gewohnt sind. Ich glaube, man muss aber auch sagen, wenn du 4-0 führst und dann mit 4-5 verlierst, dann liegt es wahrscheinlich nicht nur an den Schiedsrichtern, dass du das Spiel verloren hast. Ich glaube, da ist man auch gut beraten, sich an die eigene Nase zu fassen. Und ganz kurze Einschätzung zu Tschechien noch. Überragende erste Reihe, aber dahinter kommt leider momentan nicht viel, habe ich das Gefühl. Also wenn ein Team geschafft hat, Benesch, Langer, Havlas auszuschalten, plus Nemeček in der Verteidigung in der ersten Linie, dann wurde es dunkel für die Tschechen. Also dann hatte ich das Gefühl, haben sie sich gerade gegen die Top-Nationen extrem schwer damit getan, groß was rauszuspielen. Allerdings habe ich auch so ein bisschen Mitleid mit den Schweden, mit den Tschechen, weil sie eigentlich nur ein relevantes Spiel hatten. Sie haben die Schweiz klar geschlagen in der Gruppe, wobei man da sagen muss, gut, die Schweiz war enttäuschend, die waren nur Fünfter, ist jetzt vielleicht doch nicht so das Spiel auf Augenhöhe gewesen und hatten dann eben dieses eine super wichtige Spiel gegen die Schweden im Halbfinale, das haben sie klar verloren mit 1-6 und dann konnten sie im Bronzespiel noch die Lett mit 8-2 schlagen, was auch wieder super deutlich war. Also ich hatte das Gefühl, die Tschechen konnten sich gar nicht so richtig zeigen bei der WM, das fand ich ein bisschen schade. So, und damit übergebe ich an dich und deine Einschätzung, die du vielleicht noch hast.
Ich glaube, ich habe nur zwei Sachen zu ergänzen. Also ich glaube, in der Schweiz bin ich dabei, extrem fantasielos. Finnland super konstant. Die haben einfach dieses Niveau früh erreicht und konnten es dann auch im Finale irgendwie ausspielen. Letten, ja, überragend. Also die spielen genau das, was sie spielen können. Das ist eine extrem pragmatische Mannschaft und sehr körperlich. Und das, was immer bei ihnen unangenehm war, eben dieses Körperspiel gegen die Top-Nation, das haben sie jetzt wirklich perfektioniert, auch noch mit einer überragenden Technik. Also ja, ganz klar die Nummer 4 im Augenblick. Vielleicht nur zu den Tschechen und den Schweden. Also die Tschechen haben mich tatsächlich sehr enttäuscht und ich bin ein bisschen bei dir, dass die erste Line die Krux war, aber ich glaube, das sind so Geister gewesen, die sie selbst gerufen haben. Und zwar, ich habe es nicht verstanden, warum sie in diesem Spiel im Grunde wirklich alles nur auf diese erste Line ausgerichtet haben, also in diesem Halbfinale gegen die Schweden. Also das war so schlecht balanciert, dass du im Grunde so eine Top-Line hast, die aber irgendwann auch müde geworden ist und die anderen Lines, die eigentlich auch relativ viel Talent haben, das überhaupt nicht mehr ausspielen konnten. Also ich hatte das Gefühl, die Mannschaft ist überhaupt nicht in den Rhythmus gekommen. Das haben die Schweden unglaublich gerne mitgenommen. Und das ist jetzt eben die Brücke zu den Schweden. Die Schweden haben einfach, ja, so ist es leider, also diese ganze Vorbereitung für dieses Wochenende einfach wirklich auf Sparflamme durchgezogen. Da haben sie gegen die Finnen verloren, hat die jetzt nicht sonderlich gestört, weil es geht ja darum, was am Ende passiert. Und dann haben sie dieses wirklich überragende Halbfinale gegen die Tschechen absolviert, wo sie halt so intensiv, so aggressiv spielen. Und was ich bei denen extrem ansprechend fand, auch mutig, die spielen ja ein sehr offensives 2-2-1, wenn der Gegner den Ball hält. Also die rücken komplett auf. Ich habe es ja vorhin kurz gesagt. Also sie schicken gerne sogar beide Flügel hinters Tor, um den Gegner zu doppeln. Dann kommt der Gegner irgendwie mit dem Ball durch und sie beamen sich praktisch zurück in ein 2-1-2, versperren komplett den Slot, stehen da wirklich extrem tief. Und nach Ballverlust, wenn der Ball wieder auf der anderen Seite ist, schießen sie wieder voran und machen Druck. Also es war ein extrem intensives Spiel, was die Schweden gespielt haben. Das hat gegen die Tschechen super funktioniert, weil die Tschechen dann im Grunde keine zweite Welle liefern konnten, irgendwann in der zweiten Spielhälfte, weil sie immer auf diese erste Line gespielt haben. Im Finale gegen die Finnen war es aber anders, weil gegen die Finnen war irgendwann die Puste alle. Die Schweden haben ja im Grunde ab dem zweiten Drittel im Finale dieses aggressive Spiel gar nicht mehr spielen können. Also die sind ja kaum mehr nach vorne gerückt. Die haben sich ja relativ weit zurückgezogen und haben erstmal die Finnen spielen lassen. Und die haben dann halt ihr 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 schießen können. Also so gesehen fand ich das wirklich sehr spannend, diese WM zu verfolgen, weil halt jede Mannschaft irgendwie so mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen hatte, aber auch gerade irgendwie versucht hat, diese Stärken zu unterstreichen. Und manchen Mannschaften ist es besser gelungen, wie den Finnen beziehungsweise den Schweden dann auch im Halbfinale und manchen dann halt leider weniger. Also ich fand das sportlich, ist vielleicht eine der interessantesten Weltmeisterschaften bislang gewesen. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen will, ist, ich habe von Johan Nilsson einen super spannenden Link zugespielt bekommen. Und zwar ist es eine Pflicht oder wahrscheinlich eine Erwartungshaltung, die man in Schweden hat, dass man nach jedem WM-Turnier so eine WM-Analyse macht. Und die wird auch veröffentlicht, damit alle Bescheid wissen, was da eigentlich gut und schlecht lief. Und ich glaube, das können wir dann auch in die Shownotes packen. Es gibt eine Landingpage, wo man sich im Grunde alle diese Analysen bis zum Jahr 2012 einmal ansehen kann. Und dann sieht man im Grunde, wie die Staff das Turnier gewertet hat, wie im Grunde Schussverhältnisse, Spiel, Taktik, Individualtaktik, wie man damit zufrieden war und wo man letztendlich nachlegen muss, um dann zum Beispiel beim nächsten Turnier gut zu funktionieren. Also auf jeden Fall kann man sich da eine Scheibe vom abschneiden. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch gut, wenn die deutsche Nationalmannschaft das macht und vielleicht können auch Vereine davon was lernen.
Okay, ich habe abschließend noch eine kleine Anekdote, die ich gelesen habe und dann würde ich noch gerne ganz kurz über das All-Star-Team sprechen. Die Anekdote in dem Interview mit Niko Salo, dem Kapitän der finnischen Nationalmannschaft. Er wurde gefragt, was der Titel jetzt bedeutet und wie sie feiern gehen, also solche Geschichten. Und dann hatte ich ganz witzig. Er hat gesagt, naja, wir sind halt Finnen, unser Hotel hat eine Sauna, von daher gehen wir wahrscheinlich erstmal alle zusammen in die Sauna und dann gehen wir irgendwo feiern. Das fand ich sehr, sehr stark. Hat er direkt nach dem Finale gesagt. Da wusste ich gar nicht, dass dieses gemeinsame Saunieren tatsächlich so tief verankert ist in der finnischen Kultur, dass du das selbst in dem Moment des WM-Triumphes nochmal als nächste Planung in Betracht ziehst. Und dann das All-Star-Team. Dazu hatten wir uns vorher schon kurz ausgetauscht, Jan. Vielleicht können wir unsere Gedanken nochmal mit unseren Mitfloorballerinnen und Mitfloorballern teilen. Das All-Star-Team der WM besteht aus dem Torhüter Jon Hedlund von Schweden. Die beiden Verteidiger sind Ondrej Němeček aus Tschechien und Miska Markinen aus Finnland. Das ist der Kollege, der sein erstes WM-Tor zum bestmöglichen Zeitpunkt geschossen hat. Das war nämlich das Overtime-Tor im Finale gegen Schweden, was den Titel beschert hat. Unfassbarer Spieler. Fliegt total unterm Radar, spielt super unauffällig. Wenn ihr ihn irgendwann mal spielen seht, achtet mal auf ihn. Der verliert im Spiel, ich glaube im Schnitt irgendwie so 0,4 Bälle oder sowas. Der spielt keine Fehlpässe, macht keine technischen Fehler, das ist unfassbar. Der gibt dir extrem viel Stabilität. Center ist aus Schweden geworden, Hampus Ahrén. Der eine Flügel Malte Lundmark aus Schweden und der andere Flügel Aro Astala aus Finnland. Und MVP des Turniers geworden ist Malte Lundmark. Das ist ja immer einer aus den sechs, der dann quasi zusätzlich MVP wird. Und wir hatten dazu ein paar Gedanken, Jan, was die Hörerinnen und Hörer dafür vielleicht wissen müssen. das All-Star-Team und der MVP werden immer gewählt nach dem Halbfinale. Also ich habe das bei einer U19-WM schon mal gemacht, wo ich quasi für die Presse tätig war. Dann kriegst du nach oder während der Halbfinals kriegst du diese Bögen in die Hand gedrückt und dann sollst du die ausfüllen und nach dem letzten Halbfinale am Samstag sollst du die abgeben. Und dann steht quasi schon fest, wer das All-Star-Team am Sonntag ist. Und ich glaube, das hat logistische Gründe, weil sie sagen, anders kriegen sie das zeitlich nicht hin und so. Man muss sagen, mittlerweile ist es aber einfach Quatsch. Also es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass dieses All-Star-Team entweder nach dem Finale spontan gewählt wird oder zumindest irgendwie, weiß ich nicht, nach der zweiten Drittelpause vom Finale oder sowas in der Richtung. Weil das Finale und das Spiel um Platz 3 sind eben die Spiele, auf denen nochmal die höchste Gewichtung ist. Und wenn da verschiedene Sachen passieren, kann sich halt noch extrem viel ändern an diesem All-Star-Team. Und so haben wir beide auch schon gesagt, Jan, wir sind mit dem All-Star-Team eigentlich größtenteils einverstanden, bis auf zwei verschiedene Geschichten. Bis zum Halbfinale wäre ich nämlich komplett mitgegangen, dass Hampus Arén der beste Center bei der Weltmeisterschaft war. Bis er dann das Finale gespielt hat, meines Wissens nach keinen einzigen Scorerpunkt gemacht hat, sich zwei Minutenstrafen abgeholt hat. Beide 2-Minuten-Strafen haben zu einem Tor durch die Finnen geführt. Und diese beiden Tore wurden geschossen von dem gleichen Finnen, nämlich von Justus Kainulainen, der jeweils die beiden Tore gemacht hat, nachher noch eine Vorlage gemacht hat und auch Center spielt. Also nach dem Finale ist für mich klar der beste Center im Turnier gewesen Justus Kainulainen und nicht Hampus Arén. Aber jetzt ist eben durch diese Wahlsystematik Hampus Arén im All-Star-Team, was aus meiner Sicht wirklich komplett unsinnig ist. Und die zweite Geschichte, wo ich dann nochmal einhaken würde, Malte Lundmark als MVP. Damit war ich auch komplett einverstanden bis nach den Halbfinals. Er ist ja auch Topscorer des gesamten Turniers geworden. Hat allerdings dann im Finale er hat auch ein Tor geschossen im Finale, muss man sagen, aber er spielt eben auch einen üblen Fehlpass, den Justus Kainulainen freistehend in der Mitte abfängt. Der muss sich dafür nicht mal bewegen, der nochmal querlegt und dann schießen die Finnen das 4-4. Und aus meiner Sicht mit 3 Scorerpunkten im Finale hätte dann Justus Kainulainen Turnier-MVP werden müssen. Also das wäre aus meiner Sicht das korrekte All-Star-Team und die korrekte MVP-Wahl gewesen. Und ich wage hier nochmal eine Prediction. Ich behaupte, dass mit dem Titel und mit der Performance auch im Finale Justus Kainulainen demnächst zum World Floorball Player 2024 gewählt wird. Ich weiß nicht genau, wann die Wahl ist. Ich glaube, sie ist immer irgendwann im Januar. Aber das würde ich mal voraussagen und dafür würde ich tatsächlich auch ein bisschen was wetten, wenn es darum gehen würde.
Ja, sehe ich genauso und ich verstehe auch nicht, warum man da nicht kurzfristig auch nochmal umschalten kann, weil ich gerade beim MVP, also du wirst es ja wahrscheinlich aus diesen zwei Mannschaften jemanden wählen wollen, das machen ja dann meistens genau die Medienvertreter, aber trotzdem kann man das ja etwas kurzfristig nochmal nachholen, weil also ein MVP kommt entweder vom Weltmeister oder er hat ein überragendes, einmaliges Turnier für jemanden anderen gespielt. Aber okay, dann ist Lundmark Topscorer geworden, aber er hat genauso viele Punkte wie Ken Pan aus Estland und Tanis Kasenurm aus Estland. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass er irgendwelche Rekorde gebrochen hätte. Also das fand ich ein bisschen affig und ich glaube, zeigt, dass dieses Wahlsystem nicht so ganz gut funktioniert.
Ja, sehe ich auch so. Ich hoffe, sie stellen es irgendwann mal um, aber ich glaube, so wie vieles bei der IFF, dieses Wahlsystem gibt es halt irgendwie seit 14 Jahren oder sowas in der Richtung. Können wir ja mal den ganz großen Bogen schlagen und gucken, was Philipp Schumann da dann demnächst vielleicht dran umstellt. Okay, und dann wären wir durch mit unserer Sonderfolge, mit unserem WM-Spezial. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und melden uns dann im Januar wieder mit unserer ganz regulären Folge zu Bundesliga und allem anderen, was so in der Floorball-Welt passiert. Bis dann. Tschüss.